ARD Sounds.
Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, Johannes Pertu hier. Das Radio Feature erscheint immer Freitag in ARD Sounds und am Montag überall sonst. Wir werden heute mal nicht politisch. Wir erzählen von Trennungen, von Menschen, die sich gegenseitig verlassen, von Menschen, die ihre Freunde verlassen oder ein Familienmitglied. Es geht aber nicht nur um Trennungen und den Schmerz dabei. Es geht auch ums Verlieben, um Nähe und große Gefühle. Das Feature stammt aus dem Jahr 2013. Aber die Geschichten sind zeitlos.
Heartbreak Hotel. Was passiert, wenn wir uns trennen? Sendung von Katja Huber, Franziska Storz und Alexandra Distler.
Ich bin mit meinen Freunden im Fahrrad durch die Gegend gefahren, nachts. Deutschland hat gerade gegen Spanien in der Weltmeisterschaft verloren. Und wir waren total euphorisch und sind irgendwie durch München geradelt und dann an der Isar gelandet.
Der Fraunhofer-Brücke. Und die kamen dann zu uns. Und da war der Erik auch dabei. Und ich kannte ihn schon von früher. Und dann haben wir uns irgendwie wiedererkannt nach 4 Jahren. Und das war sofort gut. Wir haben uns sofort ziemlich gut verstanden und geredet.
Das ging die ganze Nacht, bis irgendwann morgens alle weg waren und wir saßen alleine da und wir beide mussten irgendwie nach Hause kommen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir mitkommen will, und so sind wir
dann zu ihm gefahren und ich dachte auch noch, alles easy. Und dann plötzlich haben wir uns doch irgendwie geküsst und es war total schön und seitdem haben wir uns jeden Tag gesehen.
Wir hatten beide unabhängig voneinander schon unsere Reisen geplant. Ich wollte nach Indien nochmal, ich war ja davor schon in Indien, und sie in die USA bzw. Südamerika.
Also davor war es klar, wir werden unsere Reisen machen und deswegen wahrscheinlich war auch die Zeit so intensiv und schön. Und dann sind wir los und ich war eigentlich total in Ordnung und ich habe aber dann nur gemerkt durch irgendwie die Verabschiedung von ihm, dass er total traurig ist. Und dann hat er auch E-Mails geschrieben, dass es ihm total schwer fällt, sich jetzt von mir so zu trennen.
Ich habe dann durch meine Tante die Möglichkeit bekommen, sie hat mir gesagt, okay, ich leihe dir Geld, flieg nach Südamerika. Und dann habe ich Luisa gefragt, was sie davon hält, und sie hat gesagt, ja, bitte. Und weil ich war sehr frei, ich hatte nur einen Hinflug nach Indien, ich hatte sonst nichts, und sie hatte ihre komplette Reise schon geplant mit Rückflug im Juni. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das, und bin dann nach den drei Monaten in Indien, also von Mumbai, Amsterdam nach Lima, Peru geflogen, wo wir uns dann wieder getroffen haben. Und dann waren wir 5 Monate zusammen in Südamerika unterwegs.
Wenn ich zum Beispiel Musik gemacht habe und er irgendwie gelesen oder geschrieben, dann war es immer sehr angenehm.
Es war irgendwie immer so ein Kosmos. Es war total behütet. Es konnte überall sein. Wir waren ja in Südamerika in den entlegensten Winkeln. Und du weißt einfach, da ist alles okay. Du brauchst sonst nichts.
Und dass wir so ehrlich zueinander waren immer. Und nichts voneinander irgendwie zurückgehalten haben oder so versucht oder nicht getraut haben zu sagen, sondern wir konnten alles sagen. Also, dass auch die schlechten oder traurigen Sachen gut waren.
Ja, auf jeden Fall, Bon Iver war für mich, als ich in Indien war, die 3 Monate alleine mit ihr im Herzen, war das auf jeden Fall, wenn ich das jetzt höre, Wahnsinn. Da muss ich nur einen Track hören und bin schon wieder dort. Und im tiefsten Gefühlschaos. Come on, skinny love, just let's see you. To pour a little soap, we will never.
Also, ich glaube, weil wir uns, seitdem wir zusammengekommen sind, jeden Tag gesehen haben, dass wir irgendwie, also das war einfach viel zu viel. Und da hat sich dann, es wurde halt alles so normal und das mag man ja nicht. Und der Ton war auch total angestrengt, ganz oft.
Wir haben uns gegenseitig sehr viel eingeengt. Durch Nähe, durch du warst immer so und jetzt bist du so und warum bist du nicht wieder so wie damals? Und ja, sich irgendwie was ersehnt, was gerade nicht mehr da ist und sich sozusagen der Realität entzogen.
Es ging auch gar nicht so um eben dieses Thema, sondern eher um den Ton und ich versuche irgendwie zum Beispiel was anzusprechen, was mir nicht gefällt und er ist sofort total angegriffen. Und ich denke mir, nee, weil ich will ihn ja gar nicht angreifen, ich will es einfach nur sagen. Aber dann war der Ton bei mir so, dass er sich angegriffen gefühlt hat. Und darum ging es dann irgendwie immer bei diesen Streitereien.
Also es war selten laut. Es sind Streits natürlich da, aber irgendwie, es ist ganz komisch zu beschreiben, ich habe das noch nie erlebt, das ist so unterschwellig. Also man hört auch aus seinen eigenen Worten Vorwürfe, die aber trotzdem nicht irgendwie so direkt sind. Zum Beispiel musste ich immer auf die Lüse warten.
Wie mit meiner Unpünktlichkeit? Das muss ich nachdenken.
Und ich bin halt ein sehr pünktlicher Mensch. Mir ist es wichtig. Mir ist es egal, wenn ich auf andere warten muss, macht mir nichts aus, aber ich bin gerne pünktlich und ich schaff's eigentlich immer, egal was ich zu tun habe, es so zu machen, auch gemütlich, dass ich trotzdem genau pünktlich komme. Und die Luisa macht alles auf den letzten Drücker.
Nee, dachte ich jetzt eigentlich nicht, weil ich bin unpünktlich. Ach so.
Also ja, und dann 2 Minuten, bevor es losgeht, klar. Kommt das alles wieder hoch und man muss das alles machen und ich stehe da, fertig.
Ich bin halt gemütlich und mache meine Sachen so, wie ich sie will. Und wenn ich was anfange, will ich es auch zu Ende machen.
Und sie sagt dann immer, ja, geh halt, ich komme schon nach. Aber das habe ich dann auch nicht gemacht. Also das ist so eine Sache zum Beispiel, wo ich ihr auch klar natürlich mit meinem Verhalten signalisiert habe, ich warte auf dich, es nervt.
Oh, wir müssen jetzt los, du hast keine Zeit mehr. Und ich bin noch total gelassen. Und ja, stimmt, da sind wir uns schon sehr auch in die Haare gekommen.
Ich war total euphorisch, weil ich mich für die Uni eingeschrieben habe, was ich lange vor mir hergeschoben habe, für Indologie eben. Und wir haben uns getroffen und es war irgendwie, ich war total froh und dann sind wir aufeinander geprallt und es war wieder so, die Emotion hat sich komplett umgedreht. Und ja, dann kam irgendwie der Entschluss, es geht so nicht.
Ich hab's gesagt und wir haben beide entschlossen, dass wir uns trennen. Aber ich glaube, ich hatte den Mut in dem Moment, das auszusprechen. Und so Worte sind ja echt ganz schön, hui, das ist schwierig manchmal. Und dann haben wir uns auch nochmal geküsst, wobei ich das total bescheuert fand und mir wie in so einem Film vorkam eigentlich.
Also das ist eigentlich so das Grundgefühl, dass wir gescheitert sind darin, für unsere Liebe zu kämpfen. Also, ja, uns gut zu tun. Das ist schon ein großes Scheitern insgesamt.
Es gibt ein Lied. Also ich habe es geschrieben und es ist auf jeden Fall für uns. Es beschreibt so, wie ich mich fühle. hey, vielleicht hätte ich das einfach singen müssen und dann hätte ich alle Fragen richtig beantwortet.
Kein Wort liest sich ab aus deinem Gesicht. Augen, die so leuchten von den obersten Zweigen. Füße, die mit Erde sich bedecken. Wie Wurzeln sich verstecken. Und wie du siehst, tun meine es auch. Lass uns umeinander drehen, dann kann ich deine Haut doch noch besser sehen. Lass uns umeinander drehen, dann kann mich deine Haut doch noch besser sehen. Ich nehm mir von dir und du nimmst dir von mir. Ich geb dir von mir und du gibst mir von dir. Da, wo du mit deinen Händen streichelst, genau. Auf meinen Magen und verstärkt die Einsamkeit. Und wie du siehst, tun meine es auch. Lass uns umeinander drehen, dann kann mich deine Haut doch noch besser sehen. Lass uns umeinander drehen, ich will deine Haut doch noch besser sehen. Auf dir stehe ich hier, blick auf und flüchte vor dir, um nicht zu nahe und tief in mich reinzulangen, da wo der feste Klumpen steckt, da wo ich ihn nicht mehr weich krieg, da wo der wilde Zorn aus mir bricht. Umeinander drehen, ich will deine Haut doch noch besser sehen. Lass uns umeinander drehen, ich will deine Haut doch noch besser sehen. Ich will deine Haut doch noch besser sehen. Ich will deine Haut, ich will deine Haut. Ich will.
Oh Gott, nein, das geht doch gar nicht.
Und dachte irgendwie, es ist brutal schlimm für mich. Und die Trennung an sich, also da, wo ich wusste, es geht nicht mehr, war eigentlich nicht schlimm für mich. Nur, dass wir uns dann danach gestritten haben die ganze Zeit, das hat mich auch fertig gemacht. Also war ich immer so, hey, ist alles easy, ist nicht so schlimm. Aber die meisten haben gesagt, hä, das verstehe ich nicht, ihr seid doch, ja, wir waren immer irgendwie anscheinend das Traumpaar. Und ich glaube, ja, wir haben, der Erik und ich haben nach außen halt wirklich so gewirkt, als wären wir füreinander ziemlich gut. Aber das waren wir nicht. Der Schein trügt.
Es war absolut ein tiefes, dunkles Loch. Also ich wusste überhaupt nicht, mit mir anzufangen. Dieses Gefühl, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, sich selbst einfach zu organisieren, zu schauen, worauf habe ich Lust. Aber der war dann überhaupt nicht positiv. Ich hatte viel Spaß, keine Frage. Ich habe es geschafft, wieder meine Freundschaften wieder aufzufrischen. Die haben schon gelitten. Aber also Verarbeitung der Beziehung habe ich ganz lange vor mir hergeschoben. Also die ganze Zeit unterwegs, viel getrunken, einfach nur nichts fühlen zu müssen.
Ja, jetzt waren wir in London und es war ein bisschen anstrengend für mich. Ich finde, er ist sehr grob geworden. Irgendwie. Ich glaube, er versucht sich so ein bisschen von mir abzustoßen, aber indem er halt grob ist, irgendwie, dass da so eine Grenze ist. Aber es ist in Ordnung. Und zwischendrin immer wieder verstehen wir uns immer noch ganz gut. Also es ist dann wieder, ja, als wäre alles, was schlecht war, auch akzeptiert. Und in Ordnung und wir können aber auch gut sein. Also man könnte dann meinen, in dem Moment ist alles, was ich jetzt auch gesagt habe, was schlecht ist weg.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir glücklich sind. Egal, ob wir jetzt wieder als Pärchen dastehen oder als Freunde oder als total unabhängige Personen, ist es, glaube ich, wichtig, einfach wieder zufrieden zu sein und glücklich.
Ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann stehe ich an seinem Grab. Oder vielleicht würde ich vorher noch im Leichenschauhäusel vorbeigehen, um sein Gesicht wenigstens einmal live zu sehen. Wobei, vielleicht wäre eine Feuerbestattung, dann wäre auch der Plan im Eimer. Und weil ich es insgesamt für keinen guten Plan gehalten habe, meinen Vater auf seiner eigenen Beerdigung das erste Mal zu sehen, stand ich mit 26 Jahren irgendwann im Sommer 2006 vor einem leerstehenden Haus. Irgendwo in einer Kleinstadt in Hessen, um dessen Verkauf er sich kümmern sollte. Ich hatte meine Schäferhündin in meinen kleinen Peugeot gepfercht und war losgefahren. Schatz, lass dich nicht irritieren, der läuft meistens barfuß und trägt nur dschungeltaugliche Kleidung, hatte meine Mutter zu mir gesagt. Und dass mein Vater keinen festen Wohnsitz hat. Er haust abwechselnd im Abstellraum eines albanischen Wasserkraftwerkes, in einem Bauwagen in Westafrika und in diesem leeren Haus, so dürftig eingerichtet wie unsere bisherige Beziehung. Hi, wie war die Fahrt? Sein erster Satz. Ganz gut. Mein erster. Mein zweiter. Du hast ja auch grüne Augen. Er antwortet. Warum nicht? Streicht dem Hund über den Kopf und geht ins Haus. Mich berührt er nicht. Eine Viertelstunde später sitzen wir in seinem blauen VW-Bus, zwischen meinen Beinen der Hund und ein Werkzeugkasten, der hinten nicht mehr reingepasst hat, weil dort ein riesiger Erdbohrer lagert. Den Bus hat er selbst von Benzin auf Gas umgerüstet, erklärt er stolz. Es knallt. Ich schreie und schließe bei all dem Wahnsinn nicht aus, hier jetzt im Odenwald in die Luft zu fliegen. Ein Glück, dass der Hund mit ist. Hundegespräche retten die ersten 30 Minuten des Waldspaziergangs. »Du hast ja ein abstehendes Ohr. Das ist ganz anders als das linke«, sagt er. »Einmal kam ich vorbei. Da warst du 8 Monate alt und hast dich an meinen Hals geschmiegt.« Eigentlich wollten wir noch einen Kaffee trinken, aber er hat nur Dollar in der Dschungelhemdtasche. Zurück im Haus sammeln wir Holz für den Kamin. Er erklärt mir bis Mitternacht Sternbilder, Erdbohrer, seine Liebe zu Kragenechsen und dass er immer eine Kapsel Cyankali in der Westentasche hat, als finale Fluchtmöglichkeit. Erst auf der 300 Kilometer langen Rückfahrt fällt mir was auf. Er hat mir keine Frage gestellt. Keine einzige. The sun turns black like sackcloth made of goat hair. Stars fall down to earth. The smell of rot is creeping through the hot air. Happiness and mirth, and the preacher says, run, 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 everybody run. So run, run, Es gibt einen Versuch mit Ratten. Wenn man eine Generation Ratten ganz früh von den Eltern trennt und mit der Flasche aufzieht, dann lassen sie ihre eigenen Jungen verhungern, weil sie nie gelernt haben, Eltern zu sein. Mein Vater, den ich nicht kenne, ist Jahrgang 1941. Sein Vater, den ich nicht kenne, fiel in den letzten Atemzügen des Krieges. Meine eine Großmutter, die ich nicht kenne, floh mit ihrem kleinen Jungen vom Baltikum in eine schwäbische Kleinstadt. Der kleine Junge wurde Geologe und floh Jahre später als studierter Geologe nach Afrika. Meine Mutter schrieb über den ersten Besuch bei ihrer großen Jugendliebe:
Die folgenden Wochen lebte ich mit ihm also irgendwo am Wüstenrand. Morgens ging er aus dem Haus, abends kam er wieder. Ich las für mein Studium Platon, am Wochenende fuhren wir ans Meer oder in die Wüste, nur mit Schlafsäcken und Melonen ausgerüstet.
Es gibt noch einen Versuch mit Ratten. Man wirft zwei Ratten in ein Wasserbecken und misst die Zeit, bis sie ertrinken. Einer Ratte hält man ganz kurz einen Strohhalm hin, an dem sie sich festhalten kann. Die Ratten mit Strohhalm hielten sich in jeder Versuchsgruppe bis zu 15 Minuten länger über Wasser, weil der Drecksack mit dem Strohhalm ihnen Hoffnung auf festen Boden unter den Füßen gemacht hatte. Ich habe meinen Vater noch einmal gesehen. Wieder Feuer, wieder lange Erzählungen von Dschungelflüssen und wieder keine einzige Frage. Ein halbes Jahr später ein Brief aus Ruanda.
Ich habe immer darauf gewartet, dass du dich irgendwann einmal melden wirst, denn das wäre ein Zeichen, dass ich mit dir alleine was anfangen kann. Dir ist sicher klar, dass ich mit deiner Mutter große Schwierigkeiten hatte und immer noch habe. Mit dir persönlich hat das überhaupt nichts zu tun. Ich wusste in den frühen Tagen, als du ein Baby warst, dass ich dich sehr mochte und auch mit dir umgehen wollte, was aber wegen deiner Mutter nicht ging. Ich werde dich neu kennenlernen müssen. Ich werde aber noch eine Weile in Afrika bleiben müssen.
Zielsicher wie ein Trüffelschwein habe ich immer wieder Menschen getroffen, die keinen Kontakt zu ihren leiblichen Vätern haben. Meistens waren es die Väter, die darauf gewartet haben, dass die Kinder irgendwann den Hörer in die Hand nehmen und sich melden. Aber liebe Parentalgeneration, das ist nicht unser Job. Keine Zweijährige kann von selbst ihren in Afrika Brunnen bauenden Vater ausfindig machen. Kein Zehnjähriger kann das so einfach und ab 14 hat man eh andere Probleme. Und so werdet ihr zur sehnsuchtsvoll dramatischen Projektionsfläche. In unseren Teenagerjahren, die sowieso von pubertärer Ablehnung geprägt sind, gemeinerweise gegenüber denen, die da sind. Die, die nicht da sind, werden zu vermeintlichen Rettern des eigenen, hormonverwirrten Ichs stilisiert. Die genetische Abstammung wird zur Sehnsuchtswurzel, auch für eine seelische Verwandtschaft. So wirken abwesende Väter und Mütter passiv und kippen aus der Ferne kleine Dosen Depressionen in den Alltag. Dabei ist es euer Job, den Kampf mit den Löwenmüttern aufzunehmen, die ihre Jungen bewachen und teilweise, ja sicher, auch die eigene Enttäuschung und den Schmerz einer Trennung instrumentalisieren.
Als deine Existenz durch den Frauenarzt bestätigt war, war er längst wieder fort. In Algerien. Ich habe in Berlin, als er im Februar seinen Algerienaufenthalt kurz unterbrach, eine Nacht lang gebeten, geweint, gefleht, er möge den 7-Monats-Job in Nigeria nicht annehmen, sondern in Deutschland bleiben und hier arbeiten. Er hat den Job zugesagt, am nächsten Tag. Und da ist etwas zerbrochen, ein Stück meines Glaubens an die Möglichkeit dieser Liebe, die sich seinerseits als wenig realitätstauglich erwies.
In den zarten, aus heutiger Medienkrassomatsicht charmanten Anfängen des Privatfernsehens hat der Fernsehmoderator Olli Geissen damit angefangen, Familienmitglieder wieder zusammenzuführen. Vor einer Bobby-Flitter-artigen Studiokulisse fielen sich Töchter und Väter in die Arme, die sich noch nie gesehen hatten. Ich habe immer auf das Happy End gewartet und hatte das innere Drehbuch dafür jahrelang präzise ausgearbeitet.
Bis jetzt hattest du hier ein Nest und wann immer du kamst, ich habe dich gerne unter meine Fittiche genommen. Und jetzt sehe ich Folgendes. Nach einer langen Trainingszeit und vielen ängstlichen Flatterversuchen ist der Vogel flügge geworden. Du kannst fliegen und du musst jetzt fliegen. Ich begleite dich in Gedanken, wohin immer es dich verschlägt, aber ich lasse dich los. Und ich denke, du musst mich auch loslassen, im Interesse deiner Zukunft. Ein bisschen komme ich mir vor, wie wenn ich einen Löwenzahnstängel in der Hand halte und die kleinen Samenschirmchen sachte in die Luft blase und ihnen sage, fliegt fort, wohin ihr wollt und findet einen neuen Boden. Das bedeutet nicht, dass ich dich fortschicke. Du kannst wie immer, so oft du magst und Zeit hast, hierher kommen und die Freude wird groß sein.
Ich habe den Brief genau so bekommen, Wort für Wort. Aber meine Großmutter hat ihn mir geschrieben. Denn Familien sind flexible Gebilde. Sie können Leerstellen füllen. Das unterscheidet uns von den Ratten. Für das Vater-Tochter-Happy End war es zu spät. Ob ich auf seine Beerdigung gehe, wenn es soweit ist, das weiß ich nicht.
She's gone, and it's quiet now. Took her mother with her, left town. Took her mother's eye, stole her mother's heart. It's a compromise. We now share that part and she's gone. Says she can walk now. Says she can walk now. Think she can walk. Seen her walking. Totters and falls, and when I'm not looking, leans onto the wall, and she'll hold on to me only when she wants, and she'll fall and be up again. It's part of the fun, but she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. And it's quiet now. Took her mother with her, left town. Took her mother's eye, stole her mother's heart. It's a compromise. We now share that part and she's gone. And it's quiet now. Took her mother with her, left town.
Heartbreak Hotel. Was passiert, wenn wir uns trennen?
Du warst heute Morgen ganz laut.
Sorry, war total verschlafen. Bin über deine Schuhe gestolpert, die übrigens mitten im Weg standen.
Habe Klopapier gekauft und, wie immer, das Bad geputzt.
Hab kein Klopapier gekauft, aber wie immer die Küche gewischt.
Vielleicht kannst du das nächste Mal ja leiser sein.
Vielleicht kannst du ja das nächste Mal deine Schuhe mit ins Zimmer nehmen.
Kann ich. Passt schon.
kann ich, passt eh.
Wir hatten jetzt keine romantische Beziehung, aber also wir haben fast 7 Jahre in der WG gewohnt. Wir kennen uns seit 89 circa und haben Großteil unseres Lebens entweder parallel oder eben dann in der Wohnung miteinander bestritten. Das ist wahrscheinlich so eine typische Männerfreundschaft mit, man erzählt sich ein bisschen was, der eine mehr, der andere, das bin ich, wahrscheinlich weniger. Und es ist aber sehr, sehr, man ist da, wenn was ist. Also es war immer jemand zu Hause, wenn ich nach Hause kam und andersrum ganz genauso. Man bestreitet den Alltag, auch wenn man sich mal eine Zeit lang aus dem Weg geht, zu zweit doch ein bisschen schlagkräftiger oder einfacher erstmal. Also weil man sich viel Sachen gegenseitig abnehmen kann, Einkaufssachen für die Wohnung besorgen, das läuft alles irgendwie so, man kann immer sprechen, wer macht was, was ist, wenn jemand zum Heizungsablesen kommt, lauter solche Geschichten, die gehen halt einfacher zu zweit. Ich glaube, was uns sehr vereint im Wahrnehmen ist, ist so eine Freude an unbürgerlichem Denken. Also alles, was viele Leute als vielleicht eklig oder schlimm empfinden würden, da konnten wir gut, gerne und oft drüber lachen. Die Frau hat auf den Mann einen Penisneid und der Mann wird von einem Geburtsneid auf die Frau getrieben, sodass wir sozusagen jeden Stuhlgang als kleine Geburt gefeiert haben und unseren Erzeugnissen Namen gegeben haben, die wir da drunter gespült haben. Und wir haben uns immer gegenseitig über die Namen aufgeklärt. Mein Liebling war Benedikt immer. Benedikt hat sich auch immer sehr gegen so Runterspülen gewehrt. Und das war lustigerweise vor der Papstwahl der Erfolgreichen, hatte ich den Liebling Benedikt. Und seine Namen waren gerne ganz kurz. Und also er verwendete gerne so aktuelle Modenamen. War tatsächlich so, dass ich im Dezember nach Hause kam. Also wir hatten mal eine Krise im Spätsommer, Frühherbst 2012. Da habe ich auch überlegt, wie geht es mit mir weiter, was soll ich denn tun? Aber für mich war es dann so, dass ich mir gedacht habe, nee, es ist alles okay, wir kommen schon klar miteinander. Und auch tatsächlich dieses Modell WG geschätzt habe weiterhin. Und irgendwann im Dezember, Anfang Dezember kam ich dann nach Hause und da lag dann ein Brief auf meinem Schreibtisch.
Hi Markus, ich muss dir diesen Brief schreiben, weil ich es in den letzten 2-3 Monaten einfach nicht hingekriegt habe, mit dir darüber zu reden. Ich bin jetzt 47 und glaube, dass ich gerne mal alleine wohnen würde. Deshalb möchte ich dich bitten, dir im Laufe des nächsten Jahres was anderes zum Wohnen zu suchen und auszuziehen.
Da war ich dann natürlich erstmal sehr schockiert.
Bitte sei mir nicht böse, dass ich dir diese Mitteilung per Brief mache. Es direkt anzusprechen, das habe ich mich nicht getraut.
Also der Satz war dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, okay, wir haben irgendwie doch sowas wie eine Beziehung. Wenn man es nicht schafft, seinem Mitbewohner zu sagen, dass man sich gerne trennen würde von ihm, ist das schon wirklich sehr, sehr emotional.
Aber kurz nachdem du den Brief gelesen haben wirst, komme ich sowieso nach Hause und dann können wir darüber reden.
Und er kam auch, ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem ich den Brief gelesen habe, nach Hause und ich war erstmal total überrascht und auch ein bisschen geschockt und er war total froh, mir das überhaupt sagen zu können. Und für mich war auch klar, okay, wenn das so ist, dann die Wohnung, die wir bewohnten, gehört auch ihm. Dann war mir natürlich auch klar, okay, dann ziehe ich aus. Und mir war es theoretisch klar, aber es hat so ein paar Tage gedauert, bis ich es irgendwie auch sozusagen so komplett emotional realisiert habe, dass sich unsere Freundschaft sozusagen ändern wird. Also dass sozusagen jetzt nicht automatisch Fabian Teil meines Lebens mehr ist. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist nicht so, wie wenn sozusagen so eine Liebesbeziehung zu Ende geht, wo man vielleicht auch ein bisschen Hass oder Verärgerung spürt. Das war es nicht. Aber es war schon traurig, dass sich das jetzt ändert auch. Und es war von beiden Seiten auch so. Also es war sehr seltsam, miteinander dann umzugehen und sich auf das bevorstehende Ende unseres Miteinanderwohnens vorzubereiten auch. Der Verlust ist sozusagen natürlich auf der einen Seite erstmal dieses ich ziehe aus, also man verändert sich einfach räumlich. Der Verlust ist aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass da jemand, mit dem man halt den Alltag geteilt hat, dadurch auch weg ist. Das heißt, es erfordert Aktivitäten, um den anderen dann zu sehen. Der ist nicht automatisch da, sondern du musst dich bewegen oder du musst telefonieren, eine E-Mail schreiben. Du musst aus dem Haus gehen, irgendwo hingehen oder jemanden einladen, um einander zu sehen. Und dieses, wir teilen sozusagen Stücke unseres Lebens oder man teilt sich wenigstens die Essenzen des jeweiligen Lebens so automatisch mit, weil man sich halt sieht und man tauscht sich aus, das ist dann natürlich nicht mehr. Also wir hatten natürlich irgendwie unsere Hoch- und Tiefphasen und wahrscheinlich, deswegen vergleiche ich es auch mit jeder anderen Beziehung. Man denkt immer drüber nach, macht es noch Sinn? Manchmal hat man Phasen, wo es nicht gut ist, da denkt man dann mehr drüber nach, soll ich eigentlich mal ausziehen oder bleibe ich hier? Aber im Endeffekt ist es im Prinzip es ist ganz, ganz schwer in Worte zu fassen. Natürlich denkt man sich, oh Gott, da fehlt jetzt jemand dann. Also das ist ein Verlust. Schwierig zu sagen dann. Also klar ist man da erst traurig. Ja. Thank you for the day. Endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that shines on you. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days where you can't see wrong from right. You took my life, and then I knew. Very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world. Believe me. I wish today could be tomorrow. The night is dark. It just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the day. Es war sozusagen im Umgang mit Fabian, hat so eine Woche gedauert, bis wir dann anfangen konnten, weiß auch gar nicht mehr, ich glaube, das war dann ich, irgendwie den ersten blöden Witz zu machen. Und ich war, also als er das erste Mal gelacht hat dann über so einen Witz, war ich sehr, sehr froh, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt läuft es wieder in so einem okayen Bereich, jetzt ist es wieder sozusagen gut und man kann es auch artikulieren. Ich habe dann sehr konzentriert mir überlegt, wie will ich denn leben oder wohnen? Also wohne ich jetzt alleine oder suche ich mir jemanden, mit dem ich wieder eine WG mache? Ziehe ich aufs Land? Es waren früher Sachen, die ich schon mit Fabian besprochen hätte, habe ich aber nicht mehr. Und das habe ich mir dann beantwortet, indem ich irgendwann kapiert habe, okay, Moment, du hast eigentlich noch nie richtig alleine gewohnt in deinem Leben, du solltest das eigentlich mal tun. Also vor allem jetzt hier, als ich irgendwie Lebensmittel sozusagen ausgepackt habe und meine Küchenutensilien, da taucht natürlich auch irgendwie, was weiß ich, so ein Gewürzdöschen, das von mir war, das aber Fabian irgendwie beschriftet hatte.
K-Ü-M-M-E-L. Kümmel.
Das muss man doch nicht draufschreiben, das sieht man doch. Die Dose ist durchsichtig.
Gewürzdosen gehören aber grundsätzlich beschriftet, egal ob man weiß, was drin ist oder nicht.
Da tauchen natürlich Sachen auch auf, wie das wahrscheinlich normal ist, wenn man miteinander gewohnt hat, wo man nochmal an den anderen denkt, aber...
Alles cool? Ein Go Green Kuvert und andere Post ist da. Und ich bin dann unbefristet im Wald, also Job gesichert.
Super, Herr Förster. Bei mir alles provisorisch und okay. Jetzt Staubsaugerkauf. Bist du oben, dann hol ich schnell Brief.
Nicht zu Hause. Langer Donnerstag Biomarkt. Ich hab Wasserkocher gekauft.
Gut. Kochen und saugen. Wir kurbeln die Wirtschaft an. Komme einfach mal nächste Woche.
Ich bin total froh, dass ich sofort eine Wohnung gefunden habe. Ich genieße gerade total meinen Freiraum hier, dass sozusagen, dass ich meine Geschwindigkeit fahren kann. Und ich merke, dass es mir gut tut. Und ich glaube auch, oder ich hoffe, dass es Fabian auch gut tut, dass er alleine wohnt. Was ich eben jetzt auch merke, es ist ein Verlust, aber der ist... Verlust ist nicht das richtige Wort, das ist eine Veränderung, merke ich. Also es ist, Verlust ist immer für mich mit Trauer verbunden und das ist es jetzt eigentlich gar nicht, sondern es ist jetzt eigentlich sehr, sehr okay, alleine zu wohnen. Also weil ich das noch nie hatte, finde ich es gerade total spannend und ich denke, das wird auch weiterhin so sein. Es ist aufregend und neu. Ich hoffe, dass wir uns immer wieder gerne und auch qualitativ gut sehen, also dass wir uns gut verstehen und uns auch konzentriert voneinander Dinge erzählen. Wahrscheinlich wird es wieder eher so werden wie vorm Miteinander wohnen. Also so, wenn man sich trifft, dann trifft man sich bewusst und dann gibt es da eben auch Zeit für den anderen. Und das ist natürlich beim Miteinander leben oft nicht. Also da stört halt gerne mal einer, der dem anderen was erzählen will. Ich hoffe, wir kriegen es weiterhin auf die Reihe, uns zu sehen. Wir haben vor ein paar Tagen die allerletzten Trennungshandlungen vollzogen, also irgendwelche letzten Sachen, die ich noch geholt habe, nochmal durch irgendwie alle Verträge, die wir miteinander hatten, durchgegangen und Netzverträge, also diese üblichen Telefonzugänge, solche Sachen. Kühlschränke, die wir miteinander gekauft hatten, sozusagen auseinanderdividiert und also nochmal so Gelddinge geregelt auch. Und das ist jetzt alles passiert und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, 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 but please don't go, I love you so, my lovely.
Sei mir nicht böse, dass ich dir diese Mitteilung per Brief mache. Es direkt anzusprechen, das habe ich mich nicht getraut.
Also der Satz war dann tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, okay, wir haben irgendwie doch sowas wie eine Beziehung. Wenn man es nicht schafft, seinem Mitbewohner zu sagen, dass man sich gerne trennen würde von ihm, ist das schon wirklich sehr, sehr emotional.
Ein bisschen komme ich mir vor, wie wenn ich einen Löwenzahnstängel in der Hand halte und die kleinen Samenschirmchen sachte in die Luft blase und ihnen sage, fliegt fort, wohin ihr wollt und findet einen neuen Boden.
Ich glaube schon, dass wir gescheitert sind, weil wir uns halt gegenseitig so sehr die Kraft geraubt haben. Und wozu? Also warum? Da sind wir schon gescheitert. Aber andererseits lernt man auch draus.
Wo wir wollten uns so sehr, dass es vielleicht zu viel war, ich weiß es nicht. Also Liebe ist immer noch da.
Heartbreak Hotel. Was passiert, wenn wir uns trennen? Sendung von Katja Huber, Franziska Storz und Alexandra Distler. Ton und Technik Sigi Herrmann. Produktion Alexandra Distler. Sprecher waren Lia Hönsbröch, Detlef Kügo und Sebastian Weber.
Drei Geschichten von Trennungen im Radiofeature. Ab nächster Woche sind wir in der Sommerpause. Das heißt, nicht jede Woche kommt eine neue Folge und wir empfehlen Ausgaben aus den letzten Monaten. Ab dem 19. September sind wir wieder da. Einen schönen Sommer, Ihr Johannes Bertou.